Ich habe mich selber mit Anfang 20 ganz klar für Organspende entschieden. Ich habe das dokumentiert, ich habe das kommuniziert und ich habe das sehr wissenschaftlich entschieden.
Die Laienmeinung ist, da denkt einer, der ist hirntot und dann wird da was entnommen, obwohl das vielleicht gar nicht so ist.
Und was sicher nicht so ist, dass ich einen Organspendeausweis in der Tasche habe und dann werde ich Organspender.
Ich habe nie im Leben daran gedacht, dass ich diese Entscheidung ja eigentlich indirekt auch für mich getroffen habe. Weil ich niemals auf dem Schirm hatte, dass ich mal so schwer krank werden könnte, dass ich mal selber ein Organ bräuchte.
Es gibt Themen, die wirken so unglaublich weit weg. Bis sie plötzlich ganz nah sind. Ungefragt, unvorbereitet. Organspende zum Beispiel. Zwei Leben, die auf intensive Weise miteinander verbunden werden. Auf der einen Seite ein plötzlicher Unfall, ein Mensch aus dem Leben gerissen, tot, ohne Vorwarnung. Auf der anderen Seite eine schwere Krankheit, langes Warten und die Hoffnung auf eine zweite Chance. Organspende. Oder besser gesagt, wie viel Leben steckt eigentlich in einem einzigen? Eins kann ich schon verraten. Es geht um mehr als die medizinische Transplantation. Um mehr als Spenden und Empfangen. Dazwischen stehen oft Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die Menschen in emotionalen Ausnahmesituationen begleiten. Denn die Entscheidung über eine Organspende betrifft häufig vor allem die Angehörigen. Es ist Zeit, sich dem Thema selbstbestimmt zu nähern, sich Fragen zu stellen. Was wäre, wenn ich sterbe? Dürfte jemand meine Organe bekommen? Was wäre, wenn meine Partnerin, mein Partner plötzlich verunglückt? Traue ich mir zu entscheiden, was mit seinem oder ihrem Herzen passiert? Vielleicht sogar gegen seinen oder ihren Willen? Und wie wäre mein Leben, wenn ich selbst auf eine Spende angewiesen wäre? Und alles, was bleibt, ist das Warten. Heutige Station, Klinik für Anästhesie am Vivantes Auguste Victoria Klinikum. Ich bin Nelly und das ist die erste Folge der dritten Staffel von Echt krank.
Und ich erschrecke mich manchmal selber im positiven Sinne, weil das wirklich mein erstes und wahrscheinlich einzigstes Tattoo ist, einfach weil es mir so unglaublich wichtig ist. Ne? Ich finde es wahnsinnig interessant, weil die Leute auch diese Symbolik dahinter schon verstehen. Mein Name ist Franziska Bleis, ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine 14-jährige Tochter und wohne in Teltow.
Seit kurzem trägt Franziska ein Tattoo auf ihrem Unterarm. Ein kleines Symbol, unauffällig, aber mit großer Bedeutung. Und sie ist nicht allein. Mehr als 25.000 Menschen in Deutschland haben sich genau dieses Zeichen stechen lassen.
Wenn man da die zwei Halbkreise sieht, so sieht es ja aus, die sich so ein bisschen ineinander schieben, aber noch nicht zusammen sind und am Ende dann einen kompletten Kreis abbilden. Und das ja letztendlich der Inbegriff der Organspende ist, dass sich zwei Leben einmal berühren, sich zusammenfügen zu einem kompletten, wieder zu einem lebenswerten Leben.
Das Organspende-Tattoo stammt aus einer Initiative der Jungen Helden. Ein gemeinnütziger Verein, der sich für Aufklärung rund um das Thema Organspende einsetzt. Das Tattoo ist ein Statement, das unter die Haut geht. Ein sichtbares Ja zur Organspende. Und für Franziska ein sichtbares Ja zu einem lebenswerten Leben. Ein Ja zu ihrem zweiten Leben. Denn Franziska besitzt ein Spenderherz. Doch alles begann mit einer Diagnose.
Das ist wirklich das, was für mich auch von der Verarbeitung her sehr, sehr wichtig war, dass ich nicht schuld war an dem, was mir passiert ist. Nämlich letztendlich eine schwere Herzmuskelentzündung, medizinisch Myokarditis. Und die war so schwer, dass ich daran auch fast verstorben wäre. Habe ganz großes Glück gehabt, dass ich gut versorgt worden bin, schon im peripheren Krankenhaus hier in Berlin. Und dann letztendlich auch ins Deutsche Herzzentrum gekommen bin und da die Impellerpumpe als Herzunterstützungssystem eingesetzt bekommen habe.
Heute strahlt Franziska, ist voller Lebensfreude. Sie wirkt extrem dankbar, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein. Aber von vorne. Denn ein zweites Leben kann erst beginnen, wenn es auch ein Leben davor gab. Franziska war selbst in der kardiologischen Forschung tätig, hat daran geforscht, wie und warum sich die Zellen des Herzmuskelgewebes entzünden, also wie Herzmuskelentzündungen entstehen. Aber dass das Herz nicht nur beruflich eine zentrale Rolle in ihrem Leben bekommen würde, konnte sie nicht ahnen.
Jetzt lacht wahrscheinlich jeder. In der Myokarditis-Forschung viele Jahre lang gearbeitet und dann passiert mir sowas. Das war schon sehr surreal. Und das musste ich erstmal für mich abschließen und verstehen, dass das okay so ist. Krankheit passiert, auch einfach aus dem Nichts heraus, wie es bei mir auch war und bei vielen anderen Menschen auch.
Franziska hatte im Grunde ein unbeschwertes Leben. Mit Partner und Kind und Fokus auf Karriere. Ein Leben als gesunder Mensch, der dann doch irgendwann schwer krank wird.
Die Myokarditis war letztendlich so schwer, dass mein Herz immer schlechter geworden ist und ich ja dann 2 Jahre schweren Kampf hinter mir hatte und Gott sei Dank einen Defibrillator implantiert bekommen habe, den man auch erstmal annehmen lernen muss mit 37 aus völliger Gesundheit kommt.
So schlagartig hatte sich ihr Leben verändert. Plötzlich angewiesen auf einen Herzschrittmacher. Es ist die eine Sache, das selbst anzunehmen, zu akzeptieren. Es ist eine andere Sache, die Familie mitzunehmen. Denn schlimm ist es oft auch für die Angehörigen.
Das war so allgegenwärtig. Das war etwas, worüber man wenig gesprochen hat. Und trotzdem war das jedem klar. Wenn ich nicht ans Telefon gehe, wenn ich nicht an die Tür gehe oder ja, nachts nicht die Reaktionen zeige, wie mein Mann manchmal so dachte, zeigen zu müssen, dann war gleich Panik zu Hause. Das erste Mal, als mir ein Defibrillator mich geschockt hat, war nachts, als ich neben meiner dann 9-jährigen Tochter gelegen habe. Und mein Mann musste mich 2-mal reanimieren in der ganzen Zeit. Und da habe ich auch gemerkt, dass lange Zeit so eine Erkrankung stabil bleiben kann, dass sie so schlecht sein kann und man sich trotzdem damit irgendwie arrangieren kann, dass man Herzrhythmusstörungen in sein Leben integrieren kann und die auch wirklich ausblenden kann, was ich mir vorher nicht vorstellen konnte und jetzt eigentlich auch nicht mehr vorstellen könnte.
Doch irgendwann ist es gekippt, dieses Integrieren. Und die Frage, wie geht es weiter? Und kann es so überhaupt weitergehen? Mit dieser wahnsinnig starken Belastung und mit dem Wissen, wenn es kein Spendeorgan gibt, dann werde ich sterben. Und das in jungen Jahren.
Ich hatte ganz oft auch im Replay sozusagen Monate später das Gefühl, Gott, wie konntest du das eigentlich nicht so richtig verstehen? Na, aber verstehen hat nichts damit zu tun, dass jemand was sagt und du was hörst und du auch vielleicht die Fachlichkeit wie ich mitbringst, das wirklich zu begreifen. Ja, ich weiß, was sie meinen, aber emotional weiß ich überhaupt nicht, was das bedeutet. Und in der Zeit, wo ich so akut schwer krank geworden bin, war das schon so, dass über Organspende, über Transplantation auch gesprochen worden ist. Und wenn man dann die Blicke der Ärzte sieht und sieht, so, die sind jetzt irgendwie nicht zufrieden mit der Erholung, die du hier lieferst. Und dann kam schon relativ schnell der Arzt auf mich zu und meinte, na, Frau Bleis, so 14 Tage später, eine Herztransplantation wäre vielleicht für Sie eine Option. Das wollte ich nicht hören. Das war absolut undenkbar.
Transplantation. Jetzt ist es ausgesprochen.
Und für mich ist heute noch die Vorstellung ganz schwer, wie Menschen es ertragen können, Beispiel auch akutes Leberversagen, die dann so schnell transplantiert werden müssen, dass die gar nicht dieses, aber ich war doch vorher krank, verstehen können. Im Nachgang bin ich natürlich dankbar, dass ich über 2 Jahre bekommen habe, um das zu verstehen, dass ich tatsächlich krank bin. Und dankbar sein konnte dafür, dass ich überhaupt überlebt habe. Tatsache war aber, dass ich, als ich so krank war, dann ja immer daran festgehalten habe, aber ich kann wieder bald arbeiten und es wird schon wieder gehen und mich auch wirklich daran festgehalten habe, dass ich irgendwann wieder so arbeiten kann wie vorher und das irgendwie mein Anker war. Und das ist mir auch immer ein Ausdruck, den ich an andere Menschen weitergebe, an Menschen, die sich für Organspende interessieren, an andere Betroffene, die vielleicht auch noch damit strugglen, ob sie sich jetzt auf die Warteliste bringen lassen für ein Organ oder nicht. Ja, das sind letztendlich ganz kleine Zeitfenster, in denen es um Leben oder Tod geht.
Franziska stand nun auf der Warteliste. Als eine von rund 8.500 Menschen in Deutschland, die jedes Jahr auf ein lebensrettendes Organ hoffen. Doch die Zeit steht natürlich nicht still und die Erkrankung schreitet weiter voran.
Und dann bin ich ein halbes Jahr später eben defibrilliert worden. Das war auch ein ganz großer Schock. Also dann war ja klar, Biopsie und immer noch die Myokarditis aktiv und die Herzleistung immer schlechter werdend und letztendlich eben diese massiv pathologischen Herzrhythmusstörungen. Mein Mann und ich haben dann danach geheiratet, auch weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt komme aus Buschenmann. Und letztendlich ich natürlich auch meine Familie abgesichert haben wollte. Und dann war auch so ein Zeitpunkt erreicht, in dem es dann einigermaßen stabil geworden ist. Also für mich zumindest erträglich. Da hätte ich auch fast noch gesagt, wenn jetzt ein Organangebot telefonisch kommt, ach, das kannst du doch vielleicht noch ein bisschen aufschieben. Vielleicht das nächste. Der Gedanke eben, man gibt nicht so leicht das auf, was man hat. Auch wenn es schwere Krankheit bedeutet. Und Menschen, die eine Organspende empfangen, das ist der letzte rettende Moment. Nichts, was man jetzt irgendwie herbeisehend, wenn nicht die Alarmglocken fünfmal klingeln. Fünfmal klingeln war dann bei mir die zweimalige Reanimation durch meinen Mann.
Heftig. Trotz eingesetzten Defibrillator musste Franziska zweimal reanimiert werden. Nicht das Gerät war das Problem, sondern ihr Herz. Es war einfach zu schwach. Der Zustand verschlechterte sich weiter und damit die Hoffnung, dass es noch lange durchhält.
Ja, also das war für mich letztendlich auch indiskutabel. Es war wirklich auch so, dass die Ärzte ziemlich tacheles mit mir sprechen konnten und ich eben auch die richtigen Fragen stellen konnte. Und da habe ich schon schnell verstanden, natürlich, das ist jetzt der Weg, ob es mir gefällt oder nicht. Und natürlich hat er mir nicht gefallen, aber das ist letztendlich auch ganz wichtig. Es ist ein Prozess. Die Menschen müssen das verstehen können und manchmal geht es nur über immer wieder diese Tatsachen wiederholen. Auch wenn es vielleicht manchmal auch für medizinisches Personal so ein bisschen anstrengend auch sein mag, ist es so, dass das ganz wichtig ist.
Die Zeit verging und Franziska wartete weiter. Bis ein passendes Spenderherz gefunden wird, vergehen viele Monate. Im Schnitt dauert es ein halbes bis zwei Jahre. Der Grund ist simpel. Es werden deutlich weniger Organe gespendet, als tatsächlich gebraucht werden. Schauen wir zum Beispiel ins Jahr 2024. Hier standen in Deutschland 664 Menschen auf der Warteliste für ein neues Herz. Transplantiert wurden nur 350. Das heißt, nur rund jeder Zweite bekam die Chance auf ein neues Leben.
Also ich war ein Jahr und neun Monate auf der Warteliste drauf. Davon die meiste Zeit auf der sogenannten T-Liste.
Bei der Vergabe von Spenderorganen zählen vor allem zwei Dinge. Die Erfolgsaussichten und die Dringlichkeit. Deshalb werden Patientinnen und Patienten in drei Kategorien eingeteilt. NT, also nicht transplantabel. Eine Transplantation ist aktuell nicht möglich, etwa weil eine vorübergehende Infektion oder ein anderer medizinischer Zustand dagegen spricht. Dann T, transplantabel. Das war auch Franziskas Status. Sie war grundsätzlich bereit und geeignet für ein Spenderherz, musste aber warten, bis ein passendes Organ verfügbar war. Und schließlich High Urgency, also hohe Dringlichkeit. Nachdem Franziska zweimal reanimiert werden musste, wurde sie in diese Kategorie eingestuft. Das heißt, es geht jetzt wortwörtlich um Leben und Tod.
Und das bedeutet ja für eine Herztransplantation, man verbleibt im Krankenhaus, man kommt da quasi nicht mehr raus, bis ja letztendlich eine Chance auf eine Transplantation stattfindet oder man verstirbt. Das ist die Realität. Da waren wir aber schon familiär so geschockt und ich selbst natürlich auch, dass da an nach Hause gehen als mögliche Variante gar nicht mehr zu denken war. Ich muss doch sagen, ich konnte die Wartezeit, so blöd oft klingt, ein bisschen für mich genießen. Ich fand da Gleichgesinnte, mit denen ich mich gut austauschen konnte. Ich war froh, dass ich da sein konnte, konnte meine Angst ein bisschen beiseite schieben und konnte auch Abschied nehmen von meinem Herzen. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich meinem Herzen auch sagen konnte, auch in dem Gedanken, ich bin nicht schuld, dass ich so schwer krank geworden bin und mein Herz schon gar nicht, aber es hat durchgehalten und es hat immer wieder dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht schon tot bin. Und dann hat die Schwester zu mir gesagt, also wissen Sie, es gibt Patienten, die sagen, wenn denn der Abruf kommt nach Monaten, also damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich dachte so, Quatsch, man sitzt da die ganze Zeit auf Abruf und denkt sich, ach, ich freue mich doch, wenn es denn losgeht, ne?
Und dann passierte es.
Na, tatsächlich war es dann wirklich so. Ich hatte einen ganz normalen Tag eigentlich, fühlte mich auch ganz gut, habe schöne Augenblicke für mich auch gehabt. Und dann war ich an diesem Abend, wo es dann losging, das war der 14. März, ganz normal auf meiner abendlichen Flurrunde und dann steht der Pfleger hinter mir, der eigentlich immer nur im Zimmer mit mir gesprochen hat, und plötzlich stand der hinter mir und spricht auf dem Flur mich an und sagt: Frau Bleis, wir haben ein Organangebot für Sie. Also da war erstmal so ein bisschen ein kurzer Moment der Leere in meinem Kopf, das ist selten. Dann war eigentlich so ein bisschen, was muss ich jetzt machen? Und dann hat er mir gesagt, ja, gleich kommt der Notarzt. Sie werden mit Notarzt dann ins Herzzentrum gebracht und sie packen jetzt zusammen. Und natürlich hatte ich ganz andere Gedanken, als zusammenzupacken, nämlich meine Familie anzurufen und zu sagen, es geht los. Ja, also schwuppsiwupps war, also ich habe auch nicht wirklich selber gepackt. Das hat dann die Pflege netterweise für mich erledigt. Dann bin ich tatsächlich auch vom Notarzt abgeholt worden, der reinkam und meinte, Franzi, schön, dass ich dich auch mal fahren kann. Das war einer, den ich natürlich auch aus meiner Berufszeit kannte. Was heißt natürlich, das war Zufall, aber das hat mich dann auch noch mal sehr gefreut persönlich. Und ja, und dann bin ich ins Herzzentrum gekommen, wurde dann von den Schwestern und Pflegern, die ich ja sowieso schon durch diverse Aufenthalte gut kannte, dann auch vorbereitet. Und ja, dann ging es im Grunde genommen recht fix. Duschen, desinfizieren und super schicke Hemdchen werfen. Und dann ging es im Grunde genommen auch schon los.
Ortswechsel. Wir sind im Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Schöneberg, kurz AVK, auf der Intensivstation.
Also das hat mich damals emotional schon auch sehr mitgenommen, muss ich sagen. Mein Name ist Dana Neidnicht und ich arbeite seit 20 Jahren in der Intensivmedizin.
Wir sind auf der anderen Seite, bei den Menschen, die auf tragische Weise zu Organspendern werden. Plötzlich, ohne Vorahnung. Anders als bei Franziska, die gewartet und gehofft hat, geschieht hier alles von einem auf den anderen Moment.
Ich hatte da mal einen jungen Mann, der hatte seinen Motorradführerschein gemacht und ist verunglückt, direkt danach mit 17 Jahren.
Und dann liegt dort dieser Mensch, direkt aus dem Leben gerissen, plötzlich angeschlossen an Geräte.
Man muss sich halt immer ganz bewusst machen, dass diese Ereignisse, die da stattfinden, sind ja plötzliche Ereignisse. Ne? Das hinzubekommen im Kopf, erstmal dieses Plötzliche, dieses Trauma, kann doch gar nicht sein. Wir haben doch heute Morgen noch Kaffee getrunken.
Es gibt dennoch Parallelen zu Franziskas Geschichte. Vor allem beim Verstehen und Annehmen. Aber anders als bei ihr bleibt dafür oft kaum Zeit. Für viele Angehörige ist es vor allem eins, ein Schock. Und das Setting macht es nicht leichter.
Und dann sehen die ihren Angehörigen da liegen, sie sehen den Monitor, sie sehen eine Herzfrequenz, sie sehen eine Urinausscheidung über einen Blasenkatheter, sie sehen einen Blutdruck, sie sehen eine Sättigungskurve. Und für die Menschen, die da stehen, sind es ja meistens Laien, für die lebt der Patient. Die können sich das in dem Moment nicht vorstellen, dass sie jetzt hirntot sind und dass quasi die lebenswichtigen Funktionen einfach von den Geräten aufrechterhalten werden und den Medikamenten. Und sie sehen natürlich auch, wie wir als Pflegende mit den Patienten umgehen. Und das ist natürlich weiterhin, auch wenn die hirntot sind, ein würdevoller und respektvoller Umgang. Weil es sind Menschen und es sind Patienten. Und da gilt immer noch der oberste Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist natürlich dann für viele Angehörige sehr, sehr schwierig zu verstehen. Man putzt ihnen die Zähne, die kriegen Ernährung, dass sie jetzt eigentlich ja als hirntot gelten und ja trotzdem pflegerisch und medizinisch versorgt werden. Diese Spanne oder diese Gap einfach ja auch aufzufangen, das ist schon manchmal sehr anspruchsvoll.
Dana arbeitet seit über 2 Jahrzehnten in der Intensivpflege. Sie begleitet Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige in den vielleicht kritischsten Momenten ihres Lebens. Auch Kathi Jordan arbeitet auf der Intensivstation. Dort hat sie allerdings eine ganz besondere Rolle.
Mein Name ist Kathi Jordan. Ich bin leitende Oberärztin in der Anästhesie am AVK. Ich leite dort die operativ interdisziplinäre Intensivstation und ich bin am AVK die Transplantationsbeauftragte und bin bei Vivantes für das Thema Organspende zuständig.
Als Transplantationsbeauftragte übernimmt Kathi eine zentrale Rolle im Organspendeprozess. Sie ist dafür verantwortlich, mögliche Organspenden frühzeitig zu erkennen, den Ablauf zu koordinieren und dabei Angehörige zu begleiten, in einem Moment, der alles andere als einfach ist. Sie spricht mit Familien, wenn die Zeit drängt. Sie vermittelt medizinische Fakten, aber mit menschlichem Feingefühl. Und sie sorgt dafür, dass der Wille des Verstorbenen respektiert wird, sofern dieser überhaupt bekannt ist.
Das ist ein sehr emotionales Thema, aber vor allem hat es halt den Aspekt, dass aus einem sehr düsteren Moment, in einer dramatischen Situation für die Angehörigen, die jemanden verloren haben, plötzlich so ein Licht aufgehen kann und so eine Chance entsteht. In diesem Bett, wenn wir diesen Verstorbenen weiter betreuen auf der Intensivstation, liegt nicht mehr ein Patient, da liegen bis zu 7 oder 8 Patienten, weil einfach das Thema Organspende die Möglichkeit aufmacht, dass aus diesem düsteren Moment ja ein sehr lichter Moment und eine Chance entsteht für ganz viele andere Menschen.
Dass es überhaupt zu dieser Chance kommt, ein Leben zu retten, ist alles andere als selbstverständlich. Und genau das motiviert Kathi in ihrer Arbeit. Doch damit Organe gespendet werden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel muss eine Zustimmung vorliegen und es dürfen keine Erkrankungen vorliegen, die ein medizinisches Risiko darstellen würden. Die zentrale Bedingung, die Dana eben schon erwähnt hatte, lautet jedoch Hirntod.
Hirntod bedeutet, dass das Hirn so schwer verletzt wurde, wodurch auch immer, dass es in seiner Vollständigkeit ausgefallen ist in allen Hirnfunktionen. Das heißt, alles, was im Hirn stattfindet, also Wahrnehmen, Denken, Temperaturregulation, Muskelbewegungen auslösen, all das, was wir mit unserem Hirn anstellen können für tolle Sachen, ist ausgefallen. Der Patient wird nie wieder denken, wahrnehmen, kommunizieren können.
Patientinnen und Patienten würden ohne Geräte nicht mehr überleben. Genau mit dieser Situation hat sich auch der Ethikrat beschäftigt, ebenso wie viele Neurologen und Neurologinnen. Und die medizinische wie ethische Einschätzung ist eindeutig.
Wenn der Hirntod eingetreten ist, entspricht es dem Tod des Menschen. Der Hirntod ist eben einfach selten und ist auch in den letzten Jahren noch mal seltener geworden. Medizin entwickelt sich.
2014 wurde der Hirntod rund 2000 Mal in deutschen Kliniken festgestellt. In den meisten Todesfällen kommt es jedoch zuerst zum Herzstillstand. Und dann ist eine Organspende nicht mehr möglich. Zurück zu der Intensivstation. Jetzt beginnen die Gespräche mit den Angehörigen. Stell dir vor, du befindest dich in dieser Situation. In diesem Moment, inmitten von Schock und Trauer. Und jetzt sollst du eine Entscheidung treffen. Organspende, ja oder nein?
Der Wille des Patienten ist natürlich entscheidend. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass die Angehörigen nicht das Gefühl haben, dass sie gänzlich machtlos sind. Also es ist schon wichtig, dass man die Angehörigen mitnimmt und dass man die nicht zurücklässt in einem Vakuum aus Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Die agieren erstmal emotional. Und wenn sie sich das gar nicht vorstellen können und da nie ein Gespräch stattgefunden hat, dann sagen die zum Beispiel dann Eltern, ja, das wollen wir aber für unser Kind nicht. Ja, wenn der junge Mann 25 ist und sich für eine Organspende entschieden hat, weil er wusste, er ist Motorradfahrer oder unbehelmter Fahrradfahrer und lebt gefährlich. Das ist dann schon manchmal schwierig. Aber natürlich ist es so, dass man schon den Patientenwillen achten sollte.
Wir wollen immer die Angehörigen natürlich auch im Boot haben. Ja, also diese Situation, es gibt einen Spendeausweis, aber die Angehörigen sagen, nein, um Gottes Willen, das wollen sie eigentlich nicht. Also der Ausweis ist rechtlich bindend tatsächlich. Aber dann versuchen wir natürlich auch immer, die Angehörigen im Boot zu haben. Weil die müssen auch, genau wie ich, für immer damit leben, dass das so gewesen ist. Das heißt, wir wollen die immer auf unserer Seite mit im Boot.
Als Transplantationsbeauftragte ist Kathi gesetzlich verpflichtet, das Thema anzusprechen. Denn prinzipiell kommt erstmal jeder als Organspender in Frage.
Und diese Gespräche sind natürlich emotional sehr herausfordernd. Weil, wie gesagt, wir uns in einer Situation befinden, wo die Angehörigen oft im Ausnahmezustand sind und wo die Angehörigen sich mit 1000 Dingen im Kopf beschäftigen und dann in so einer Verlustsituation auch noch gefragt werden müssen, ob man ihnen jetzt zumuten darf, dass der Leichnam eröffnet wird und die Organe entnommen werden.
Wie viele Angehörige sich in dieser schwierigen Situation für oder gegen eine Organspende entscheiden, erfahrt ihr später. So viel vorweg. Die Zahl hat mich überrascht.
Manchmal ist das ein Selbstläufer, weil die Angehörigen das von ganz allein ansprechen. Also da sind irgendwelche aufgeklärten Familien oder das war schon mal Thema. Manche haben auch jemanden in der Familie, der vielleicht schon, der selbst ein Organ bekommen hat. Dann ist das manchmal total positiv, weil die sagen, ich möchte das unbedingt, dass das stattfinden kann. Dann ist es nicht so schwer. Aber wenn das ein Thema ist, was nie in der Familie oder unter den Freunden besprochen wurde, ist das durchaus natürlich sehr emotional. Dann sind die manchmal erschrocken, geschockt. Und dann muss man Zeit geben. Dann muss man erst mal diesen Gedanken reifen lassen. Und dann ist das nicht ein Gespräch und auch nicht zwei Gespräche, sondern dann verabrede ich mich mit denen auch immer wieder. Da muss man behutsam vorgehen, weil natürlich ein falscher Satz auch alles kaputt machen kann. Also das, was mich sehr beeindruckt hat, ist die vorletzte Spende, die ich begleitet habe. Das war eine 45-jährige Patientin, die verstorben ist, also relativ jung verstorben ist, die eine Mama hatte, mit der ich die Gespräche geführt habe. Und diese Mutter hat mich extrem beeindruckt, weil die Patientin hatte einen Organspendeausweis und die Mutter wusste eben darum, dass die Tochter unbedingt Organspenderin sein wollte, wenn es möglich wäre. Und die Mutter hat sich so stark dafür engagiert, dass das Herz gespendet werden kann. Also ihr war es ein besonderes Anliegen, also sowieso ein Anliegen, dass die Organspende stattfindet, aber insbesondere hatte sie eben diese emotionale Verbindung zum Herzen ihrer Tochter und sie wollte, dass das Herz ihrer Tochter in einem anderen Menschen weiterschlagen kann. Wir haben wirklich alles daran gesetzt, dass dieses Herz übertragen und transplantiert werden konnte und es ist auch gelungen. Und mit dieser Mutter habe ich tatsächlich einmal im Jahr, sozusagen Todestag ihrer Tochter, immer noch Kontakt.
Auch für Dana ist es extrem wichtig, dass sie die Angehörigen gut durch diese schwere Situation bringt.
Da habe ich einen sehr hohen Anspruch an mich. Das möchte ich für die gut machen und denen auch den Raum geben, dass sie sich verabschieden können, wie sie es wollen.
Im Fall des jungen Motorradfahrers heißt das Folgendes.
Da haben die Eltern halt gesagt, sie haben zur Geburt des Kindes Hand- und Fußabdrücke gemacht und sie möchten das auch gerne zum Tod machen. Und dass man halt diesem Raum gibt und sagt, okay, dann bringen Sie die Sachen mit, machen als Familie die Hand- und Fußabdrücke von Ihrem Kind. Und das ist für Sie dann ein Abschluss. Einfach, ja, auch ein Stück des Trauerweges.
Es ist nicht nur der Tod im Raum, sondern auch das Leben. Denn so sehr man sich über die Möglichkeit freuen kann, dass aus etwas Tragischem noch Hoffnung entsteht, darf man eines nie vergessen. Da liegt ein Mensch. Und da stehen Angehörige, die gerade jemanden verloren haben.
Also ich muss ehrlich sagen, also ich arbeite ja jetzt seit 20 Jahren im Intensivbereich und habe natürlich schon viele Patienten und auch Familienangehörige begleitet in dieser Situation. Mir persönlich fällt es schwerer, wenn es junge Leute sind. Das ist aber eine ambivalente Emotion, weil auf der einen Seite ist man natürlich schon auch betroffen, weil man die Eltern am Bett sieht. Das ist nochmal ganz besonders schwierig, wenn die Leute halt sehr jung sind. Dann denkt man schon auch teilweise, Mensch, die hatten doch eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich. Aber auf der anderen Seite, und das ist der ambivalente Teil dieser Situation, weiß man auch, okay, wenn die zur Explantation freigegeben werden, dann haben wir einfach, sind die Organe, die sind jung, die sind in einem super guten Zustand und die können einfach so vielen Menschen eine deutlich bessere Lebensqualität bieten, das Leben einfach wieder lebenswert machen oder halt auch teilweise dann jungen, erkrankten Menschen, ja, ermöglichen, ihre Kinder aufwachsen zu sehen.
Man denkt oft, Organ entnehmen, Organ einsetzen. Das geht alles ganz schnell, aber tatsächlich steckt ein komplexer Prozess dahinter.
Also wenn wir gesagt haben, okay, dieser Patient ist wirklich tot, dann finden Gespräche zum Willen statt, will ich Spender sein, ja, nein. Aber bis zur Organentnahme und dann tatsächlich Transplantation, würde ich sagen, 1,5 Tage, manchmal vielleicht 2. Es gibt auch Prozesse, die dauern länger, weil die Entscheidungsfindung vielleicht bei den Angehörigen schwerer und länger ist. Aber sozusagen der Prozess von dem Zeitpunkt, ja, das wird hier eine Spende, bis hin zur Transplantation, also so im Schnitt vielleicht 2-3 Tage.
Deshalb ist Timing so entscheidend. Falls du denkst, Organe können einfach irgendwo zwischengelagert werden, falsch. Sie müssen frisch gehalten werden.
Das ist die sogenannte kalte Ischämiezeit. Ja, also das bedeutet kalt außerhalb des Körpers, wo es eben nicht mehr durchblutet ist. Die Organe werden in so ganz speziellen Nährlösungen und auf Eis transportiert. Und diese Organe haben halt sogenannte unterschiedliche kalte Ischämiezeiten. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Herz eine kürzere Zeitdauer außerhalb des Körpers sein kann als zum Beispiel eine Niere.
Viele Akteure greifen hier ineinander. Vivantes ist die Entnahmeklinik. Die Vermittlung des Organs übernimmt Eurotransplant. Für den Transport ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation zuständig. Und schließlich landet das Organ im Transplantationszentrum, wo die eigentliche Transplantation durchgeführt wird.
Wenn klar ist, welche Organe entnommen werden können, und dann heißt es zum Beispiel, das Herz ist dabei, dann geht das Herz bei Eurotransplant, wird nachgefragt, wer passt zu diesem Organ mit diesen spezifischen Merkmalen, Blutgruppe etc. etc. Und dann auf der Warteliste klar ist, wer es ist, dann gibt es einen Anruf bei diesem Patienten, der immer zu Hause eine gepackte Tasche hat, wenn er überhaupt noch zu Hause sein kann. Viele von denen sind ja in der Klinik an Maschinen. Und dann schnappen die sich die Tasche und fahren los. Weil während wir noch operieren und die Organe vielleicht entnehmen, reist der schon in die Klinik und wird auch vorbereitet. Auch da geht dann sozusagen ganz parallel in dieser Prozess schon los.
Ja, dann war für mich eigentlich auch an dem Abend, also mich haben dann viele gefragt, weil ich auch begleitet worden bin, dokumentarisch von der Kommunikation des Deutschen Herzzentrums. Und der hat mich dann später auch gefragt, sag mal, Franzi, hast du eigentlich irgendwas bekommen? Du warst so ruhig.
Wir sind zurück bei Franziska. Der Tag der Transplantation, der 15. März 2022.
Ich sag, nee, also nicht, dass ich wüsste, dass ich da irgendwas bekommen hätte, aber es war einfach so, ich war sehr in Gedanken an diesen Spender, an diesen Spendermenschen, den man ja nicht kennt, den man wahrscheinlich nie kennengelernt hat, selbst durch Zufall nicht im Leben, und dass man jetzt gleich diese Verbindung irgendwie spüren wird. Natürlich nicht wirklich, aber dennoch ist sie ja da. Also ich weiß ja auch noch nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist mir auch völlig egal. Ich sage immer, von innen sehen wir alle gleich aus. Und das ist mir das Wichtigste. Und das war auch so ein tiefes Empfinden an diesem Abend, in diesen wenigen Stunden, an diesen Menschen, dass ich jetzt, ich bin jetzt 3 Jahre herztransplantiert, eigentlich jedes Jahr an diesem 14. März, an dem Tag vor meiner Transplantation, ganz bewusst an diesen Menschen denke und ganz, ganz stark in diesem Gefühl bin, der Dankbarkeit und der Verbundenheit mit diesem Menschen. Und tatsächlich ist mir das noch ein Stückchen mehr wert wie mein eigentlicher Transplantationstag, weil ich den ja ehrlicherweise nicht richtig mitbekommen habe. Also bis ich da wach war und bis ich da wirklich im Verstehen war, da war ja Tag wieder vorbei. Deswegen war das auch, als dann losging und ich im Vorbereitungsraum war, eigentlich auch, ja, ich war ganz ruhig und ganz stark im Vertrauen, dass schon alles gut werden wird.
Du kennst diese viralen Videos bestimmt, zum Beispiel aus den USA, wo es möglich ist, Kontakt zur Spenderfamilie aufzunehmen.
Der Vater hat die Familien kontaktiert, ist begeisterter Radfahrer, ist dann 2200 Kilometer durch die USA geradelt und hat dort den Lymeth Jack, das ist der Empfänger des Herzens gewesen, getroffen und dessen Familie. Die haben dann dem Vater ein Stethoskop geschenkt und man sieht in diesem Video, wie er das Herz seiner Tochter in der Brust dieses Patienten schlagen hört.
Zu solchen Begegnungen kann es bei uns nicht kommen, denn in Deutschland ist es gesetzlich nicht erlaubt zu erfahren, von wem das gespendete Organ stammt. Weder auf der Empfängerseite noch für die Angehörigen der Spendenden.
Wir haben strenge Datenschutzgesetze in Deutschland, auch vielleicht oder wahrscheinlich, um die Empfängerinnen zu schützen.
Weil ich könnte mir vorstellen, wenn da Elternteile ihr Kind verlieren und die wissen, okay, XY hat jetzt mein Herz bekommen, dass die schon Kontakt suchen zu demjenigen, der das Spenderherz bekommen hat oder die Lunge oder, weil es ist ein Teil ihres Kindes, welches in einem fremden Menschen weiterlebt.
Nichtsdestotrotz ist es möglich, weil natürlich für die Angehörigen der Spenderin das doch ein sehr emotionales und wichtiges Thema ist, weil die natürlich auch darauf hoffen dann, dass Menschen das Leben damit gerettet werden kann. Also das ist extrem wichtig für die. Gibt es Informationen insofern, als dass sie erfahren können, welche Organe gespendet wurden? Die erfahren sowas wie, es hat ein Jugendlicher das Herz bekommen oder ein Erwachsener die Leber bekommen. Und dann mit Zustimmung der Empfängerin, auch eben unter dem Aspekt des Datenschutzes, können die auch im Weiteren weiter informiert werden, zum Beispiel im nächsten Jahr dann, wie es dem Empfänger mit dem Organ geht. Also zum Beispiel, er muss jetzt nicht mehr zur Dialyse gehen. Das Organ funktioniert seit einem Jahr sehr gut. Der kann jetzt schon wieder Reisen machen. Also so, dass man sozusagen erfährt, unter dem Aspekt des Datenschutzes, wie es den Empfängerinnen damit geht. Das ist möglich unter Zustimmung der Empfängerinnen.
Es bleibt also eine anonyme Spende. Doch egal, ob man weiß, von wem das Organ stammt, in vielen Fällen kommt es gar nicht erst dazu. Denn die Zahl der durchgeführten Transplantationen ist erschreckend gering.
So, wenn man sich das über die letzten 10 Jahre anguckt, dann gibt's mal bisschen Abfall, bisschen Anstieg. Aber wir reden da halt wirklich über Zahlen, die eigentlich konstant niedrig bleiben. Also wir haben ja in Deutschland ungefähr 10,3, 10,4 Spender pro Million Einwohner. Das ist wenig.
In Deutschland gilt aktuell das sogenannte Zustimmungsprinzip. Das heißt, eine Organspende ist nur möglich, wenn die Person zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat. Zum Beispiel durch einen Organspendeausweis oder wenn die Angehörigen im Sinne der verstorbenen Person entscheiden. Heißt aber auch, keine Zustimmung, keine Spende. Und genau das führt in vielen Fällen dazu, dass potenzielle Organe ungenutzt bleiben.
Ich finde es wahnsinnig schade, dass es so ist. Ich würde es, glaube ich, auch gut finden, wenn es so ein System gäbe wie in Österreich, dass man widersprechen muss, weil sich dann die Menschen mehr mit diesem Thema auseinandersetzen würden.
Wir hatten ja damals in den alten Bundesländern die Widerspruchslösung und haben jetzt in Deutschland die Entscheidungslösung, was unter Umständen einer erweiterten Zustimmungslösung entspricht. Andere Länder machen das deutlich besser.
Beispiel Österreich. Wie Dana bereits sagte, hier gilt die Widerspruchslösung. Organspende ist hier grundsätzlich erlaubt, außer jemand widerspricht zu Lebzeiten. Tatsächlich sind die Zahlen der Transplantation dort deutlich höher. Doch auch weitere Faktoren spielen eine große Rolle. Etwa ein gut organisiertes Transplantationsnetzwerk und umfassende Aufklärung.
Ich glaube fest daran, dass ein großes Problem fehlendes Vertrauen ist. Fehlendes Vertrauen ist in das System. Fehlendes Vertrauen vielleicht auch in uns Ärzte und Ärztinnen und in die Sicherheit der Entscheidungen. Und da muss ich klar sagen, dass wir das in Deutschland sehr sicher gestaltet haben, dass auch ich da fest drauf vertraue. Darum bin ich selber auch Organspenderin. Mein Mann ist Organspender. Ja, also das würde ich nicht machen, wenn ich nicht drauf vertrauen würde.
Fehlendes Vertrauen entsteht oft durch Vorurteile, Unsicherheiten oder Sorgen, manchmal auch durch Ängste. Dabei ist wichtig zu wissen, nicht jede oder jeder, der einen Organspendeausweis besitzt, wird automatisch auch wirklich zum Spendenden.
Die tun nicht alles für mich, weil die wollen ja meine Organe haben. Also das habe ich tatsächlich schon von einigen gehört, von einigen Angehörigen.
Weil die Sorge eben besteht, das ist was, was mir sehr häufig begegnet, auch die Vorstellung, ich habe zum Beispiel einen Herzinfarkt oder einen Unfall und dann habe ich da das Tattoo oder den Organspendeausweis, das finden die sofort und dann machen die nicht mehr alles für mich. Dann fange ich halt an zu versuchen aufzuklären, dass das nahezu ausgeschlossen ist. Ja, also es ist nicht unser Gedanke in der Klinik, über Organspende am Anfang einer Kette nachzudenken, sondern wir haben ja die Verpflichtung, haben auch das Versprechen gegeben, dass der Patient, der vor uns liegt, ist der, den wir behandeln. Das steht überhaupt gar nicht zur Debatte, dass etwas unterlassen wird, weil man Organspender oder Organspenderin ist oder sein würde. Das ist ausgeschlossen.
Schauen wir uns den Organspendeausweis mal genauer an. Klar, du kannst zustimmen, aber wusstest du, dass du auch einzelne Organe explizit ausschließen oder komplett widersprechen kannst? Die Hauptsache, du hast es selbst in der Hand. Denn genau darum geht es doch. Selbst entscheiden, was mit deinen eigenen Organen passiert.
Also wenn Patienten sich im Vorhinein geäußert haben, ob sie eine Organspende wünschen oder nicht, ist das schon mal eine super Ausgangsgrundlage. Weil dann ist es für die Angehörigen deutlich einfacher, dem zuzustimmen, weil sie wissen ja, was der Patient gewollt hat.
Und jetzt die Auflösung zur Frage, wie viele Angehörige sich wirklich für eine Organspende entscheiden.
Dazu gibt es gute Daten, die zeigen, wenn die Patienten in irgendeiner Form sich geäußert haben, einen Willen hinterlegt haben schriftlich, sich darüber geäußert haben, mündlich, wie auch immer, dann entscheiden sich 75% für eine Organspende. Und wenn wir aber die Angehörigen befragen in einer solchen Stresssituation, wenn gerade jemand verstorben ist und sie für eine andere Person entscheiden sollen, weil nicht drüber gesprochen wurde, weil nichts hinterlegt wurde, dann entscheiden sich 75% gegen eine Organspende. Und die sagen oft dann zu mir, Frau Jordan, wenn es um mich ginge, ich würde das auf jeden Fall wollen, aber ich weiß es nicht für meinen Angehörigen. Und dann entscheiden die sich dagegen.
Ich appelliere auch ganz klar an Familie und Freunde, auch in meinem Umfeld immer, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und dass man das bespricht. Ja, es ist schmerzhaft, aber da man das schon mal kommuniziert hat, haben die sich damit beschäftigt. Und dann ist es meistens, sage ich jetzt mal, was natürlich nicht weniger schmerzvoll macht, aber ein deutlich entspannteres Abschied nehmen, weil die nicht vor dieser Frage stehen, was hätte der gewollt und entscheide ich das jetzt richtig?
Ich habe mich selber mit Anfang 20 ganz klar für Organspende entschieden. Ich habe das dokumentiert, ich habe das kommuniziert und ich habe das sehr wissenschaftlich entschieden. Für mich war es auch immer ein ganz starkes Anliegen, dass meine Familie das eben weiß, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Was das natürlich bedeutet, das habe ich natürlich erst durch mein eigenes Schicksal erfahren. Aber was ich vor allen Dingen damit erfahren habe, ist, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe für andere. Ich habe nie im Leben daran gedacht, dass ich diese Entscheidung ja eigentlich indirekt auch für mich getroffen habe. Weil ich niemals auf dem Schirm hatte, dass ich mal so schwer krank werden könnte, dass ich mal selber ein Organ bräuchte. Also die Tatsache hat mich völlig von den Socken gerissen, dass ich in dem Moment, als ich das ausgeführt habe, nicht einen Moment daran gedacht habe, aber ich könnte ja auch mal ein Organ brauchen.
Als Botschafterin für die Organspende setzt sich Franziska heute für das Thema ein, das ihr Leben verändert hat. Mit Demut, aber auch mit dem Wunsch, etwas zurückzugeben.
Und deswegen, ich fühle mich gerade so wohl, wie ich bin, weil ich das erzähle, was mir passiert ist, damit anderen Menschen auch helfe. Und manchmal ist das Faszinierende, dass diese Menschen nach einem längeren Gespräch jeweils ihren Angehörigen dann einfach nur erzählen, und glaubst du, der oder die sah gut aus, gesund aus. Das ist ja sowas Unfassbares und für mich selbst auch.
Ich habe eigentlich noch keinen Transplantierten erlebt, der sagt, ja, das ist Mist, das hätte ich lassen sollen. Also was sie eigentlich alle sagen, die haben zwei Geburtstage. Einmal den Geburtstag, den sie im realistischen und im ersten Leben quasi hatten. Und sie sagen, sie sind an ihrem Tag, wo sie transplantiert wurden, ein zweites Mal geboren worden. Und die feiern tatsächlich auch häufig diesen zweiten Tag, also diesen Transplantationstag, auch als ihren Geburtstag.
Und dennoch ist dieses zweite Leben, was für mich am 15. März 2022 angefangen ist, der Beginn eines neuen Ichs. Ohne dass ich selber wirklich anders bin, aber es ist einfach, ich habe mich anders kennengelernt, habe eine andere Demut mit meinem Leben, auch durchaus mit der Endlichkeit des Lebens, habe mich damit natürlich befassen müssen. Und das, was ich jetzt tue, eben so wie hier bei euch jetzt gerade über Organspende zu reden, macht mich auch wirklich glücklich. Weil tatsächlich habe ich auch erstmal eine Weile gebraucht, so dieses ganze Konstrukt mit zweites Leben. Und will ich das jetzt hören? Bin ich das jetzt? Oder ist das nicht alles totaler Humbug? So dieses Finden von sich selbst und diese ganze psychische Verarbeitung. Und natürlich auch die Frage, was bin ich denn jetzt eigentlich noch wert nach so einer Erkrankung? Und auch mit der Tatsache, ich nutze ja auch bewusst eben auch, ich bin chronisch krank. Ich bin ja nicht gesund. Ich habe auch keinen Motoraustausch erfahren, wie das ein Kfz-Mechaniker vielleicht irgendwie sagen würde, sondern ich habe ein Organ, das ist schon gebraucht gewesen, das ist toll für mich, das funktioniert super, aber es ist halt am Ende auch nicht mein Organ. Was sich für mich geändert hat, ist natürlich schon extrem die Wahrnehmung, dass ich Dinge schaffen kann, auch wenn sie mich fünfmal umgehauen haben. Also diese Wertschätzung, dass ich für mich schon so ein kleiner Superhero bin, weil ich das einfach mal auch geschafft habe. Und da gab es genug Sachen, wo ich einfach hätte auch sagen können, okay, das war's, jetzt gebe ich einfach auf. Da weiß ich auch, dass die Familie natürlich ein ganz großer Anker war.
Die Dankbarkeit ist so spürbar. Und ich kann dir sagen, man sieht es Franziska auch an. Absolut hoffnungsgebend, wie sehr sie ihr Leben gestaltet. Was sie am Anfang schon sagte, sie lebt ein lebenswertes Leben mit Zielen, mit Träumen und ja, auch mit Sorgen.
Also das ist wirklich das Einzige, was mir Angst macht, Infektionskrankheiten. Aber weil die Statistik ja auch zeigt, dass transplantierte Menschen schneller mal im Krankenhaus landen und diese ganze Maschinerie erfahren. Und da habe ich natürlich ehrlicherweise gerade die Nase voll von, ne? Von Medizin im schön ausgeweiteten Maßen, die dann habe ich im Augenblick jetzt keine Lust.
Schauen wir noch ein letztes Mal auf die Statistik. Im Durchschnitt halten transplantierte Organe etwa 15 bis 20 Jahre.
Ich war 39, als ich transplantiert worden bin. Klar denke ich dann so, irgendwie gefällt mir diese Zahl nicht wirklich. Ich weiß aber, dass ich da statistisch vielleicht auch gar nicht reinpasse. Der Durchschnitt Transplantierte ist erstmal 55 Jahre alt.
Die letzten Zahlen, die ich kenne, zum Beispiel bei den Herzen, ist es so, dass nach einem Jahr 75% der Herzen gut funktionieren und nach 5 Jahren noch 65%.
Gerade das ist für mich aber ganz wichtig, auch für mich als auch für andere Patienten, auch die Perspektive, die Lebensperspektive betreffend, deutlich zu benennen. Wir sind alle nicht der Krankheit, dem Schicksal vollkommen und ohne irgendwas machen zu können ausgeliefert. Wir können auch selber was tun. Ich weiß, viele Sachen sind ja sehr risikobehaftet, aber ich weiß, dass ich mich gut um mich kümmere und da bin ich absolut im Vertrauen. Und deswegen, ich bin transplantiert worden, um zu leben. Das haben die Menschen eben nicht auf die Stirn tätowiert. Und man staunt, wie viele Menschen doch das Glück haben, damit leben zu dürfen.
Man könnte Organspende ganz nüchtern betrachten, rein medizinisch. Verstorbene Patientinnen spenden nach dem Tod ihre Organe. Diese werden wiederum Menschen eingesetzt, die sonst nicht überleben würden. Doch bei mir hat sich etwas verändert. Ich sehe, dass Organspende mehr ist als die reine Transplantation. Sie ist verbunden mit tiefem Schmerz, Trauer, mit Abschied, aber auch mit Hoffnung. Mit dem Gedanken, dass sich Schicksale miteinander verbinden. Und vielleicht ist es genau das, was diesen Gedanken so besonders macht. Dass mitten im Unfassbaren, in einem Moment des Verlusts, etwas bleibt. Etwas, das weiterlebt. Und vielleicht ist das auch ein Gedanke, mit dem Angehörige ein kleines Stück Frieden finden können. Für mich bedeutet Organspende vor allem eines. Schwerkranke Menschen bekommen eine zweite Chance. Die Chance auf mehr Leben, die Chance auf eine Zukunft. Franziska hat eben gesagt, man hat seine Erkrankung nicht auf die Stirn tätowiert. In diesem Fall vielleicht schon so ein bisschen. Denn eine Sache habe ich euch noch gar nicht verraten. Franziska ist nicht die Einzige in diesem Podcast mit einem Organspende-Tattoo.
Für mich ist es etwas, nach außen zu tragen, ich möchte Organspender, Organspenderin sein und auch anzuregen, über das Thema zu sprechen, weil das müssen wir.
Auch Kathi trägt das Symbol auf der Haut.
Wichtig zu wissen ist, dass es halt, das Tattoo ist nicht rechtlich bindend, anders als ein Organspendeausweis im Portemonnaie oder eine Patientenverfügung oder ein Eintrag in das Organspenderegister. Das heißt, ich trage sowohl das Tattoo als auch aber immer weiterhin noch meinen Organspendeausweis, damit es rechtssicher ist. Aber dieses Tattoo hat halt eben einfach nochmal ganz deutlich dazu geführt, dass die Leute miteinander und mehr darüber reden.
Es ist ein leichter Zugang zu einem schweren Thema. Ein deutliches Zeichen für die Organspende. Ein persönliches Statement. Und gleichzeitig verbunden mit ganz viel Solidarität und Hoffnung.
Wo es einfach etwas von Nächstenliebe und Miteinander hat, dass ich sage mit Stolz, ich bin Organspender, Organspenderin. Ich trage es auf meinem Ausweis vielleicht als Herz oder ja, ich trage es auf der Haut als Tattoo.
Das war die erste Folge der dritten Staffel von Echt krank. In der nächsten Episode nehmen wir dich mit auf eine Reise durch die unsichtbare Welt der Keime. Von der Pest bis zu modernen Krankheitserregern und zeigen, was wir aus der vergangenen Seuchenzeit für unsere Zukunft lernen können. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.